Irgendwas summt hier. Das ist fast wie im richtigen Leben. Immer irgendwelche komischen Untertöne. Ohnehin, vielleicht kennen Sie den Satz. Kennst du den Satz? Das Leben ist eins der härtesten. Ich liebe diesen Satz. Also ich finde ihn total lustig erstmal. Als einer, wie ich, der gerne mit Worten spielt, ist das schlichtweg nur amüsant. Das Leben ist eins der härtesten. Als ob es mehrere Leben gäbe. So lustig das klingt, der Satz hat einen gehörigen Tiefgang. Deshalb mache ich ihn auch so. Denn das Leben ist wirklich hart. Es könnte sein, dass mancher von uns die Härte noch nicht so an sich persönlich wahrgenommen hat. Das mag es geben. Ich will ja auch niemandem etwas herbeireden. Aber viele Menschen erleben Dinge, die nicht so leicht wegzustecken sind. Mit denen man umgehen lernen muss. Vielleicht sogar ein ganzes Leben lang. Heute Morgen habe ich gerade noch vom Zugunglück in Italien gelesen. Was da wohl wieder alles für Menschen dranhängen. Aber so weit brauchen wir gar nicht schauen. Das, was schwierig ist, ist ja wesentlich dichter. Deshalb mal die Frage, gönn dir mal einen kurzen Moment und denk mal drüber nach, wie ist dein Leben bisher eigentlich gelaufen? Gut oder schlecht? Was meint man eigentlich, wenn man sagt, es ist gut gelaufen? Darf dann nichts schiefgegangen sein? Vielleicht stehst du auch unter Druck gerade und kämpfst mit etwas, sodass du dich fragst, ja, was soll denn am Leben überhaupt gut sein? Ich versuche gerade von einem Tag zum anderen zu kommen und das irgendwie zu überleben. Die Predigtreihe, die wir heute beginnen, hat für mich genau dieses Thema. Nicht unbedingt, wie überlebt man das Leben. Das wäre auch ein interessantes Thema. Steckt da auch drin. Auch darauf werden wir eine Antwort bekommen, behaupte ich. Aber durch das Leben von Josef zieht sich die tiefgreifende Erkenntnis, wie Gott trotz allem, auch trotz aller Bosheit von Menschen, aller eigenen und aller Bosheit fremder Menschen, zu seinen Zielen kommt, auch mit dir. Das finde ich faszinierend. Man könnte sagen, oh, kann ich auch zitieren, weiß ich ja längst. Ja, Wissen und Wissen ist hier ein Unterschied. Ich wünsche euch und mir selbst, dass wir dabei entdecken, dass schlechte Zeiten gar nicht so schlecht sind, wie wir meinen. Deshalb lautet das Thema auch dieser Predigtreihe. Aha, kannst du mich mal auf die Predigt, haben wir gar keinen Beamer-Bediener. Nummer 50. Einmal auf die Predigt beamen, dankeschön. Super. Jetzt, zack. Schlechte Zeiten, gute Zeiten. Ja. Ähnlichkeiten mit irgendwelchen Fernsehsendungen sind beabsichtigt. Auch die Unterschiede. Teil 1. Fester Halt in schwerer Zeit. Wir beschäftigen uns heute mit den Kapiteln 37, kurz, und 39. Und wir werden hineingenommen in eine Entwicklung, die sich keiner wünschen würde. Axel Karis hatte schon kurz angedeutet. Aber ich behaupte, wir können auch in Staunen kommen. Fester Halt in schwerer Zeit. Josef war der 11. von 12 Söhnen von Jakob. Jakob wurde auch in Israel umbenannt von Gott, ist also der Mann, von dem das ganze Volk seinen Namen her hat. Interessant. Also im Alten Testament ein bedeutender Mensch. Die Söhne waren von 4 verschiedenen Frauen. So eine richtige Patchwork-Familie. Moderner, als man für möglich hält. Der Jüngste, Benjamin, war noch so klein, dass er gar nicht groß erwähnt wird. Es geht also zunächst um die 11 ältesten Söhne. Josef war der Lieblingssohn. Ich wurde das mal gefragt in einer E-Mail von jemandem, mit dem ich so immer mal im Kontakt bin. Sag mal, hast du eigentlich eins deiner Kinder lieber als ein anderes? Das geht auch gar nicht anders, oder? Ich habe dann nachgedacht, konnte das jetzt nicht entdecken. Natürlich habe ich dann geschrieben, kann es sein, dass das der Umgang mit dem einen gerade mal leichter fällt als mit dem anderen. Das mag ja sein. Aber dass da irgendwas lieber ist, aber das gibt's doch. Und vor allem gibt es den Eindruck, dass die anderen Kinder mehr geliebt werden als ich, wenn man Kind ist. Das gibt es sogar häufig. Ja, und das ist schwierig. So, und nun tat der Vater noch seinen Teil dazu. Er schenkte ihm auch zum Beispiel ein besonders schönes Gewand, das nur Leute tragen, die nicht arbeiten müssen. Seine 10 Brüder waren nämlich immer da als Nomaden, mussten sie ja mit den 4 Herden immer so durch die Gegend ziehen, um Weideplätze zu finden. Und er war immer nur so der Bote, der dann mal so hin und her ging. Er erzählte dann auch immer schön, was die Brüder gerade so angestellt hatten, was die Leute sich so rum erzählten. Es war kein Geheimnis, dass Josef dem Vater der Wichtigste war. Es war auch kein Geheimnis und schon gar kein Wunder, dass seine Brüder damit ein Problem hatten. Kommt in den besten Familien vor. Ja, dass Geschwister sich gegenseitig nicht ausstehen können. Wir können es nicht gut haben, wenn jemand wichtiger ist als ich. Könnte man jetzt beide Seiten mal betrachten, ist ja auch nicht schön. Nun richtet sich die Aggression der Männer allerdings nicht gegen ihren Vater, sondern gegen ihren Bruder. Dazu war die Achtung vor dem Vater nämlich zu groß. Also stürzt man sich auf den, der vorgezogen wird, ob er nun was dafür kann oder nicht. Tja, es ist nicht auszuschließen, sogar ich behaupte zu vermuten, dass Josef auch etwas dafür konnte. Wenn man dann immer so erzählt, was so die Leute sagen über die Brüder, das ist ja auch nicht besonders toll. Natürlich interessiert er dem Vater, was die Söhne machen. Klar, man macht ja nur was Richtiges. Und man sagt auch nur die Wahrheit. Wir erfahren allerdings nicht, warum Josef das macht. Der Zusammenhang legt aber so ein bisschen nahe auch, dass das nicht so ganz war, wie man sich das vom anderen wünscht. Und dann hat der Bursche eines Tages zwei Träume, also mehreres Tages, aber plötzlich geschah das, hatte er zwei Träume. Oftmals sind Träume ja unbedeutend. In diesen Träumen steckte eine Botschaft von Gott drin, was allerdings alle noch nicht wissen und schon gar nicht, worin sie besteht. Na, sie ahnen mehr, als sie denken. Denn er träumte einmal von Korngarben und einmal von Sonne, Mond und Sternen. Und immer verbeugten sich alle anderen vor einer davon. Ja, Sonne, Mond und Sterne vor einem Stern. Und die Korngaben vor einer Gabe. Und Josef entdeckte auch, der, für den sie alle verbeugen, bin ich. Ja, das erzähle ich euch gleich mal. Wisst ihr eigentlich, was ich geträumt habe? Und ich wieder, oh ja, sag mal. Besonders beim zweiten Mal, als sie schon wussten, was kommt. Und dann stellte uns unser Dozent, einer unserer Dozenten in der theologischen Ausbildung, als wir mal so an dieser Stelle waren, stellte uns eine Frage. War Josef eigentlich hochmütig? Wir erfahren es schlichtweg nicht. Manchmal spricht ja das, was man ausspricht über andere, mehr über einen selber. Wenn man jetzt sagt, ja natürlich muss der hochmütig gewesen sein, wenn man sowas macht. Vielleicht sagen wir damit mehr über uns selber, wenn wir sowas machen würden. Aber es ist irgendwie vielleicht auch nicht von der Hand zu weisen. Jedenfalls, wie auch immer, dass er diese Träume erzählte, das heizte die Sache natürlich mächtig an. Also die Brüder hatten jetzt Sonnenhals, der Kragen platzte langsam. Ja, machten auch so wie ich den oberen Knopf schon auf. Und dann gab es die Gelegenheit. Er musste mal wieder raus aufs Feld bei ihnen. Und dann sagten sie, so, jetzt beseitigen wir ihn. Endlich weg. Der ist unser Problem. Nicht, dass der Vater ihn lieber hat. Nicht, dass wir vielleicht uns auch nicht so benommen haben. Man weiß es alles gar nicht. Nein, Josef ist das Problem. Mit 17 überfallen sie ihn also. Der älteste Bruder kann sich gerade noch umstimmen, ihn nicht gleich einen Kopf kürzer zu machen, sondern ihn in so eine Grube zu werfen, wo gerade kein Wasser drin war. Da gab es ja so lauter Wasserlöcher in der Wüste und da war nun keins drin. Und werfen sie ihn da rein. Und als er dann aber gerade mal nicht da ist, der Ruben, da hackt einer von den anderen einen Plan aus und sagt, hey, da kommt gerade eine Karawane. Die ziehen schön weit weg. Komm, dann verkaufen wir ihn. Haben wir sogar noch was davon. Naja, und wir bringen ihn nicht um. Na, wir machen uns nicht die Hände schmutzig. So schlimm sind wir ja dann auch wieder nicht. Wie es zunächst scheint. Seinem Vater gegenüber tun sie dann so, als hätte ihn ein wildes Tier zerrissen. Sie schicken ihm nämlich das Gewand mit Blut von einem Bock getränkt. Jakob war todunglücklich und litt den Rest seines Lebens unter diesem Verlust. Das können sich Menschen, die Kinder verloren haben, vorstellen. Für mich reicht die Vorstellungskraft auch dazu. Da nützt es auch nichts zu sagen, hast ja noch 10. Was so schlimm war für die Brüder, wahrscheinlich, bei dem war es noch schlimmer, als wenn einer von uns gestorben wäre. Also sie hatten eigentlich das Problem gar nicht aus der Welt geschafft. Sie hatten zwar einen aus der Welt geschafft, aber nicht ihr Problem. Der Vater hing immer noch an dem und nicht jetzt plötzlich an mir. Das ist auch mal interessant. Wenn ich was gegen andere unternehme, werde ich davon weder wertvoller, noch liebenswerter, noch werde ich etwa mehr geliebt. Tja, Josef war nun seiner Freiheit beraubt. Ja, die Bibel schildert ja die Glaubenshelden völlig ungeschönt. Das finde ich immer wieder klasse, das trauen wir uns oft gar nicht. Ne? Wenn man so Biografien von manchen liest, ist einmal alles nur toll. Dieser Jakob, dieser Stammvater des Volkes Israel, ja, hat eine Familie, die sich gegenseitig zerfleischt. Und Josef erlebt nun einen furchtbaren Abstieg, unerfreuliche Zukunft. Und das alles aus einem Mischmasch von lauter schuldhaften Verhalten aller Beteiligten. Natürlich waren die Brüder irgendwie besonders schuld, aber man ahnt ja, dass der Vater daran seinen Teil beigetragen hatte und auch Josef selbst. Fast wie im richtigen Leben. Wir machen Erfahrungen, auf die wir gut und gerne auch hätten verzichten können. Vielleicht steckst du ja gerade mittendrin in so einer Lage, von der du denkst, also ich kann das weder gebrauchen, noch hätte ich mir das gewünscht, noch kann ich irgendwie damit zurechtkommen. Und vielleicht hast du dich selbst in diese Lage gebracht. Oder auch andere. Oder einfach das Leben. Der Lebensweg vieler Menschen ist davon gezeichnet, er hat ein Zeichen, dass man selbst oder andere falsche Entscheidungen getroffen haben. Oder dass einfach Dinge passiert sind, die nicht passieren sollten oder dürfen. Und du befindest dich mit Josef in bester Gesellschaft. Für ihn war die Zukunft menschlich gesehen düster. Nun erscheint er uns und lest das doch gerne mal nach. Kapitel 37 fängt das an, dann gibt es Kapitel 38 einen kurzen Ausschnitt, der in dem Moment nichts zur Sache tut. Deshalb machen wir bei 39 auch weiter. Von da an liest doch gerne das Leben von Josef mal durch. Bist du auch ein bisschen vorbereitet? Kannst auch mit Fragen kommen, kannst mir auch gerne stellen. Interessanterweise beobachten wir Josef jetzt im Folgenden nicht als gebrochenen Mann. Das wäre jetzt das Normale gewesen. Dass einer so durch die Gegend geht und sagt, ich habe vom Leben nichts mehr zu erwarten. Ich arme Wurst. Es war wirklich eine arme Wurst. Er wird an einen ägyptischen Mann namens Potiphar verkauft. Der war Staatsbeamter. Also nicht ganz König, sondern Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache beim Pharao. Und jetzt lesen wir interessanterweise Folgendes. Wieso bin ich eigentlich nicht auf diesem Mikro? Ach so, okay. Weil das eben weg war. Na gut. Und der Herr war mit Josef. Und der Herr war mit Josef. Sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war an seines Herrn, des Ägypters, Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr, mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Kann das sein, da erlebt man so einen Mist und Gott soll angeblich dabei sein? Josef war ein von Gott Gesegneter. Und wo ein Mensch Gottes Segen empfängt, da bleibt das nicht bei ihm. Der verteilt sich. Potiphar macht Josef zu seinem persönlichen Diener und Generalbevollmächtigten. Puh, da hat einer Vertrauen gehabt. Dabei war Josef von seinem hohen Ross gestürzt, als Lieblingssohn. Ja, man kann das ja auch genießen, wenn man will. Vielleicht geht das auch automatisch. Ja, und ich habe mich das in meinem Leben schon öfter gefragt, wie Gott eigentlich schlechte Charaktereigenschaften, die ich an mir feststelle und die ich vielleicht noch gar nicht festgestellt habe, verändern kann. Und wir entdecken hier seinen Weg. Das Wesentliche lässt sich nur erleben. Erleben. Durchs Leben erwerben. Hier, Josef erlebt sich hier etwas, wovon man nicht für möglich gehalten hatte, dass es das gibt, aber während er etwas erlebt, was er sich nie gewünscht hat. Er entdeckt, dass Gott in der schweren Lage bei ihm ist. Das lässt sich wohl nicht verheimlichen. 5-mal erscheint in diesem kurzen Abschnitt der Gottesname Jahwe, so vermutet man ja heute, dass man ihn aussprechen müsste. Man muss in der Bibel immer darauf achten, was häufig auftaucht, hat äußerste Bedeutung. Ja, weil die Juden Gottes Namen nicht missbrauchen wollen, sprechen sie immer nur von der Herr. Und deswegen hat man es in der deutschen Lutherbibel so übernommen. Und nicht den Namen ausgeschrieben. Das bedeutet für jüdische Ausleger, bedeutet der Name Gottes so viel Quelle ewig fortdauernden Lebens. Ja. Schlichtweg, wir hatten das schon mal, ich bin da. Ich bin für dich da. Und das erlebt Josef. Hinter allem, was jetzt geschieht, steht Jahwe. Steckt er sogar. Josef hatte äußerlich nichts mehr zu erwarten zunächst, aber er hatte Gott. Wer nicht in einer tiefen Lebensführung steckt, kann natürlich leicht davon reden. Ja, Gott ist ja wenigstens bei mir. Aber wir erfahren es hier von einem, der ganz unten ist, dass er davon tatsächlich lebt. Wenn uns alles genommen wird, was wir meinen, was wichtig ist, dann erfahren wir, woher wir uns das Leben versprechen, worauf wir unser Leben wirklich gebaut haben. Dann entdeckt man es erst. Vorher kann man von allem locker reden. Worauf unser Leben gestützt ist, dann kommt es raus. Und Josef wird hier vom lebendigen Gott mit auf den Weg genommen, auf dem wir erfahren, dass die Gemeinschaft mit ihm das echte Leben ist. Und er wollte sich von Gott nicht trennen lassen. Das war ihm wohl sogar noch wichtiger als das persönliche Erleben, als das persönliche Wohlergehen. Das wird nicht immer gleich deutlich. Hier ahnt man ja was davon. Mensch, das Gottes Segen, der macht sich gleich bemerkbar und so. Mancher Schlag im Leben lässt sich nie ganz ablegen. Auch Josef ist immer noch in Ägypten. Ist er nicht plötzlich wieder zu Hause, so nach dem Motto, haben wir mal eine kurze Episode, ein bisschen was Schwieriges erlebt, aber jetzt ist ja wieder alles schön. Aber er erlebt, dass Gott weitermacht. Das löst sich nicht alles wie ein böser Traum plötzlich in Luft auf, so nach dem Motto, kneif mich mal, damit ich aufwach. Aber Josef entdeckt, dass Gott nicht am Ende ist, wenn wir ans Ende kommen. Und jetzt könnte man auch denken, das hat ja hier doch ein gewisses Happy End, könnte sich ja vielleicht unter diesen Bedingungen jetzt Fan der Heimat, aber auch ganz gut einrichten. Tja, hättest du gedacht, jetzt kommt das. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf. Ja, nicht nur eins, beide. Und sprach, lege dich zu mir, also schlaf mit mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Die Dame war es vermutlich auch nicht gewohnt, dass man ihr einen Wunsch abschlug. Ja, und offensichtlich war die so richtig heiß. Es wird auch von Josef berichtet, dass er ein schöner junger Mann war. So ein Mist, da wird einem die Attraktivität gleich zum Nachteil. Außerdem war er ja auch noch sehr erfolgreich, wie die Bildzeitung neulich titelte. So reich müssen sie sein, damit sie auf Frauen attraktiv wirken. Ohne um den heißen Brei herumzureden, äußert Potiphas Frau hier ihren Wunsch. Vielleicht hat sie sich ja vorher schon mal so ein bisschen so. Ne? Aber Josef sagt, nein, da läuft gar nichts, sagt er. Brauchst du nicht mehr dran zu denken. Schluss. Schwierigkeit. Er hätte sich auch denken können, wieso immer der Chef mit der Sekretärin? Wieso nicht mal der Sekretär mit der Chefin? Kann man ja mal machen. Und sowieso, Josef, es geht dir doch gerade nicht gut. Es geht dir doch gerade nicht gut. Das Leben hat dir übel mitgespielt. Das Leben? Die Menschen. Und Gott hat nichts dagegen getan. Der hat das doch alles vorher gewusst. Und lässt dich in die Falle deiner Brüder laufen. Der hätte das doch alles ändern können. Eine klitzekleine andere Begebenheit und zack, wäre das alles anders gekommen. Der kümmert sich gar nicht um dich. Nun kannst du dir doch auch mal was Schönes gönnen. Wenn Gott dich schon im Stich lässt, gönn dir doch mal was. Hat doch auch keiner ein Interesse daran, dass der Chef das erfährt, das merkt doch keiner. Pack doch die Gelegenheit, Mensch, so eine hübsche Frau. Endlich hat mal jemand Interesse an dir, wo deine Familie sich nichts aus dir macht. Und Sex hast du auch schon lange nicht gehabt. Wie soll ein Mensch das denn durchhalten und dennoch als Mann? Also los. Aber Josef lässt sich diese angeblich gute Gelegenheit entgehen. Begründung, er will das Vertrauen seines Herrn nicht missbrauchen. Und vor allem, er will nichts machen, wovon er weiß, dass Gott es nicht will. Diese Einstellung war nicht nur damals selten. Wir kennen das von uns selber. Auch unter Christen, bis heute. Man findet lauter Begründungen dafür, warum man Gottes Wort nicht so ernst nehmen muss. Lieber dann noch leben, was unser Inneres uns als richtig verkauft. Ja, schließlich hat Gott doch auch gewisse Pflichten uns gegenüber zu erfüllen. Und wenn er uns nicht gibt, was wir wollen, dann so nehmen wir uns das eben selber. Tja, so einfach ist das. Und wenn er dann später mal sagen wird, Mensch, das war nicht richtig und du wusstest das doch eigentlich auch, ne? Hast ja Bibel gehabt, ja, das erkläre ich dir alles, Gott. Ja, habe ich schon richtige Sätze mir rausgesucht. Meiner Ansicht nach zeigt der hier fettgedruckte Satz die Verankerung im Leben von Josef. Dass nämlich Vertrauen auf Gott nicht nur so eine Gefühlsduselei ist. Ach, ich fühle mich gerade so gläubig. Da haben wir schon lauter Menschen mal gesagt, ich bin ja ein sehr gläubiger Mensch. Die Frage ist immer, was glaubst du denn? Nicht? Und was bedeutet jetzt Glauben in deinem Leben? Für Josef bedeutete Vertrauen auf Gott, dass ich mich von ihm führen lasse, indem ich auf sein Wort höre. Dass ich nichts mache, wovon ich weiß, dass Gott es nicht will. Zum Beispiel. Das ist also eine Einstellung, die das tägliche Handeln betrifft. Ich verzichte auf diese gute Gelegenheit. Gut. Und zwar, weil ich etwas Besseres habe. weil ich weiß, dass Gott einen guten Weg mit mir geht, obwohl ich ihn gerade nicht sehen kann und auch nichts davon fühle vielleicht. Gott wird mir geben, was ich brauche, zu dem Zeitpunkt und auf die Weise, wie ich es brauche. Und kann es sein, dass wir nicht standhaft geblieben sind? Man ahnt ja, in Josefs Leben war auch nicht alles nach Gottes Willen, so im Vorfeld. Er hatte ja ein bisschen Zeit, bisher schon darüber nachzudenken. Aber er hatte inzwischen auch entdeckt, dass Gott es besser mit ihm meint als seine Gefühle und Gedanken. Und auch diese täglichen Versuche der Frau sorgen nicht dafür, dass er sich erweichen lässt. Auch nicht, dass sie dann sogar sein Gewand packt eines Tages. Da haut er ab, flieht ohne Gewand. Nun hat sie dummerweise was in der Hand und verklagt ihn damit. Und erzählt allen im Hause und auch ihr Mann, der wollte mich vergewaltigen. Ja, so einen hast du uns hier ins Haus geholt. Und da weiß man schon, das ist jetzt eine typische Lose-Lose-Situation. Ja, jetzt kannst du nichts mehr machen. Alle verlieren. Der Mann verliert. Wie sollte er jetzt ganz öffentlich sagen, meine Frau lügt mich an? Obwohl er fast den Eindruck hatte, denn Josef wird jetzt ins Gefängnis geworfen. Normalerweise wäre man jetzt entweder umgebracht worden oder kastriert oder so. Josef wird nur, aber es ist natürlich hart genug, wenn man nichts gemacht hat, ins Gefängnis geworfen. Das heißt, irgendwie hat er doch ein bisschen Zweifel gehabt an der Version seiner Frau. Aber er konnte sie nicht durchsetzen. Ja, die Frau verliert, merkt nur überhaupt nichts davon, weil sie ja nun wild darauf war, unbedingt da diese Liaison einzugehen. Die ist ja irgendwie stur gewesen. Und Josef verliert. Und er kann nichts tun. Er sieht das Unheil kommen und kann nichts ändern, weil man dagegen jetzt nicht mehr ankommt. Der Mann darf sein Gesicht nicht verlieren. Ja, obwohl er das Richtige gemacht hat, das ist verrückt. In manchen Situationen kannst du nur noch die Flucht ergreifen. Mancher Versuchung wirst du nicht widerstehen, wenn du davor stehen bleibst und sagst, hey, ich bin stark genug, ich schaff das schon. Manchmal musst du abhauen. Ja, Alkoholiker wissen das in Bezug auf den Alkohol. Andere meinen immer, ich komme mit allem zurecht. Nein, Josef wusste, hier kannst du nur abhauen. Aber du kannst alles richtig machen und es kann trotzdem total bescheuert laufen in deinem Leben. Da kommt er ins Gefängnis. Man könnte sagen, siehste, da bringt dich dein Gottvertrauen hin. Hätt's man bloß anders. Wir werden uns beim nächsten Mal damit beschäftigen, wie es weitergeht. Und weiter danach fragen, wie Josef denn da noch Lebensmut behalten kann. Am Ende dieses Abschnitts bleibt bestehen, Gott bewahrt uns nicht vor aller Not. Aber er kommt immer in die Not hinein. Und Josef hatte einen festen Halt, an dem er sich auch dann, wenn alles wegbricht, noch festhalten konnte. Gott war bei ihm. Und der nächste Schritt, den das für ihn mit sich brachte, war, ich lebe nach Gottes Worten. Das ist das, was ich jetzt tun kann. Auch wenn ich sonst nicht weiß, wie ich das aushalten soll. Aber das kann ich machen. Und wenn wir nicht so standhaft geblieben sind, weil wir nicht immer so standhaft geblieben sind, feiern wir heute auch das Abendmahl, dann können wir immer auch noch zu Gott fliehen. Er ist immer die richtige Adresse. Denn Jesus hat am Kreuz auf Golgatha unsere Schuld und die der ganzen Welt getragen. Und sein Versprechen an die, die ihm vertrauen, die ihm deutlich machen, ja, ich habe das Vertrauen leider nicht gehalten auf dich. Fang doch bitte neu mit mir an. Vergib mir bitte meine Schuld. Den verspricht er, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und nun kannst du wieder einfahren in die Spur mit Gott und dich von ihm führen lassen, indem du auf ihn hörst. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist die Hauptsache. Amen.